Hallo, liebe Evelyn. Jetzt lag doch eine ganze Weile zwischen unseren letzten Aufnahmen oder unserer letzten Aufnahme und der heutigen. Aber das Thema ist ja nicht minder spannend. Wir haben zuletzt über die chronische Nierenerkrankung im Rahmen einer Narkose gesprochen. Und heute beschäftigen wir uns mit der akuten Nierenerkrankung, auch abgekürzt ANV, also akutes Nierenversagen, oder im Englischen AKI, Acute Kidney Impairment oder Injury. Und der Therapie inklusive natürlich auch der Nierenersatzverfahren. Aber nochmal zu meinem heutigen Gast. Ihr kennt sie schon. Ich spreche mit Dr. Evelyn Martin. Sie ist Internistin, Nephrologin und bald auch Anästhesistin und macht nebenbei noch ihre Prüfung für spezielle Intensivmedizin und gibt tausende Sonographiekurse. Also sie ist ein Allround-Talent. Und wer, wenn nicht sie, kann gut über das Thema Niere sprechen? Liebe Evelyn, ich freue mich mega, dass du dabei bist.
Hallo Dana, ich freue mich auch wieder mega dabei zu sein und hoffe, dass ich in dieser kurzen Zeit dieses komplexe Thema alltagstauglich abkochen kann.
Das versuchen wir heute. Wir starten erstmal damit, warum das Thema überhaupt wichtig ist. Eine akute Niereninsuffizienz erleiden je nach Ausrichtung auf den Intensivstationen knapp 70% der PatientInnen. Und somit ist es das häufigste Organversagen auf der Intensivstation. Davon sind so ungefähr 50% sepsisbedingt, mit einem deutlichen Anstieg auch in den letzten Jahren. Und in neueren Studien kommt dann das ARDS auch langsam ran.
Ja, genau. Und dazu kommt, dass letztendlich die Letalität mit 20 bis 80% extrem hoch ausfällt, je nach Ursache des Akens und je nachdem, was der Patient für eine Komorbidität mitbringt. Und in der Situation selbst können geringe Änderungen der Nierenfunktion, also während eines Akens, von erheblich prognostischer Bedeutung für den Akutverlauf und die Langzeitprognose sein. Generell wird auch das Ausmaß und die Bedeutung der akuten Nierenschädigung oft unterschätzt. Da muss man ja sagen, die kurzfristigen Folgen eines Akens, wie Hypervolemie, Hyperkalämie und auch die metabolische Entgleisung auf den Intensivstationen letztendlich gut kompensiert werden können. Aber man muss immer im Blick behalten, dass gerade bei einem akuten Nierenversagen das eine Systemerkrankung ist und der Motor eines Multiorganversagens im Sinne eines Multi-Organ-Crosstalks sein kann, sodass letztendlich diese Schädigung der entfernt liegenden Organe, also wie Lunge, Herz, Leber, Gastrointestinaltrakt tatsächlich auch und Knochenmark sein kann. Und daher sollte im Fokus einer optimierten Intensivtherapie das primäre Vermeiden des Akens sein.
Ja, dann lass uns doch mal mit den Grundlagen beginnen. Definitionen. Was ist überhaupt eine akute Nierenschädigung?
Gut, eine akute Nierenschädigung, das ist, wie der Name schon sagt, ist eine akut einsetzende, potenzielle, reversible Abnahme der Nierenfunktion mit reduzierter GFR und Abnahme und/oder Abnahme der Diurese. Und als sensitivsten Parameter ist in dieser Definition die Diurese zu bewerten, da das Kreatinin, wie wir wissen, ja erst zwischen einer GFR zwischen 50 und 60 Milliliter pro Minute ansteigt und natürlich von der Muskelmasse abhängt. Und da wir letztendlich Laborparameter meistens nur innerhalb von 24 Stunden und nicht zwischendurch erheben, wissen wir gar nicht, was in dieser 24 Stunden passiert.
Heißt also auch, dass wir die Nierenschädigung anhand von den Laborparametern und der Diurese erkennen und einteilen können, richtig?
Absolut korrekt, genau. In Zahlen hat die KDIGO das tatsächlich auch schon schön definiert. Es gibt letztendlich drei Stadien einer akuten Nierenschädigung. Das erste Stadium ist, wenn das Kreatinin einen Anstieg um 0,3 Milligramm pro Deziliter erfährt oder wenn man den Ausgangswert kennt, man sieht, dass es um 1,5-fach angestiegen ist. Und wie wir schon sagten, Diurese ist einer der sensitivsten Parameter. Wenn die Diurese unter 0,5 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde ist. Das ist jetzt bei 80 Kilogramm schweren Patienten zum Beispiel dann halt unter 40 Milliliter. Ja, wenn es darunter ist, pro Stunde haben wir über 12 Stunden beziehungsweise 6 bis 12 Stunden die Definition eines akuten Nierenversagens im Grad 1 schon erfüllt gehabt. Stadium 2 ist der Anstieg auf das 2 beziehungsweise 2,9-fache des Ausgangswertes. Und, beziehungsweise, oder wenn die Diurese für mehr als 12 Stunden unter dem 0,5 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde liegt. Und dann haben wir noch das Stadium 3. Das ist der Anstieg auf das Dreifache des Ausgangswertes. Und oder die Diurese über 24 Stunden unterhalb von 0,3 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde ist oder der Patient einfach 12 Stunden anurisch ist. Dann ist das Kriterium erfüllt für Stadium 3. Wenn wir dann im Stadium 3 sind, verlaufen ungefähr 15% normo- bis polyurisch von den Patienten. 30% bleiben allerdings von denen chronisch niereninsuffizient und leider auch 5% dialysepflichtig. Warum ist das wichtig zu wissen? Ich Nun, für unsere Prognoseabschätzung und für die Krankenhaussterblichkeit. Weil wir wissen, im ARC-Kin 1 ist die Sterblichkeit so bei 5%, wohingegen bei 2 schon fast 14% und bei 3 sogar schon fast 25% hohe Krankenhaussterblichkeit besteht.
Was machen also dann NephrologInnen, wenn PatientInnen einen Anstieg im Kreatinin bzw. eine Abnahme der Diurese haben?
Nicht so viel anders wie sonst auch. Wir erheben die Anamnese letztendlich mit Blick auch auf die mitgebrachten Vorerkrankungen wie Diabetes, arterieller Hypertonus. Man kann, wenn man sich damit auch so ein bisschen schon beschäftigt hat, Cystatin C auch mit dazu machen, dass man einfach sieht, ist es vielleicht schon was Chronisches, haben wir ein akut auf chronisches Problem oder ist es doch eher was Akutes? Und was wir auch immer gucken wollen, was ist denn die Ursache? Ne? Ist es eher so ein Prä- oder so ein Intra- oder ein postrenales Geschehen? Und außerhalb der Intensivstation ist das schon ganz sinnvoll, dieses Prä-, Intra- oder Postrenale. Auf der Intensivstation ist allerdings die Regel, dass die Genese des ARC-Kins eher multifaktoriell ist und letztendlich Prä- und Intra viel ineinander übergeht. So haben wir zum Beispiel beim Patienten, der initial halt so eine prärenale Problematik hatte, wie wir es schon erkennen, mit Hypotonie, intravasaler Hypovolemie, dass sie dann auf Intensivstation halt noch zusätzlich nephrotoxische Medikamente geben, was auch Diuretika sind, oder die dann halt auch Kontrastmittel brauchen. Ja. Aber dazu noch ein bisschen ausführlicher später. Was wir allerdings akribischer machen als die Kollegen, ist tatsächlich den Urin zu Rate ziehen. Das ist ja der Kaffeesatz des Nephrologen. Und da schaut man letztendlich, ist im Urin Stick irgendeine Art von zum Beispiel Leukozyturie mit Nitrit? Ja, nein, um zu schauen, ist das vielleicht ein Harnwegsinfekt noch zusätzlich? War vorher sozusagen schon eine Problematik? Haben die vielleicht eine Hämaturie oder eine Proteinurie? Und dazu, wenn es möglich ist, mit der Pflege und der Patient vielleicht auch schon einen Katheter hat oder halt sammeln kann, natürlich gerne einen 24-Stunden-Sammelurin, wo wir dann letztendlich gucken, welche Art von Proteine scheidet er denn aus? Ist es mehr das Albumin oder ist es eher das Alpha-1, Beta-2-Mikroglobulin, was ja mehr für einen tubulären Schaden spricht zum Beispiel? Dazu auch noch die Fena können wir berechnen aus dem Sammelurin, was sehr gut geht, was man aber auch aus dem Spotted-Urin bekommt. Und wenn eine Hämaturie besteht und dementsprechend auch das Kreatinin rapide schlechter wird, also die Retentionswerte sozusagen schnell ansteigen und man einen Anhalt hat für zum Beispiel eine RPGN oder eine GN, eine Glomerulonephritis, dann werden wir natürlich noch speziellere Labordiagnostik hinterherbringen und auch natürlich den Urin mikroskopieren.
RPGN, Evelyn, das war die Rapid Progressive Glomerulonephritis und gehörte zu den nephritischen Syndromen, oder?
Ja, genau. Also nephritisch heißt ja eigentlich, das ist eine glomeruläre Entzündung mit Schädigung der glomerulären Kapillarendothels und darunter auftretende Mikrohämaturie, Ödeme, die so mehr im Rahmen des Gesichtes sind, also so Augenlidödeme anstatt periphere Ödeme und eine Hypertonie. Das Krea ist in dem Fall, also die Retentionsparameter, akut ansteigend. Das Ganze kann man dann abgrenzen vom nephrotischen Syndrom, was eine chronische Schädigung letztendlich der Kapillaren ist. Da sind die Patienten nicht mehr, also da ist die Entzündung nicht mehr im Vordergrund der Kapillaren, sondern die chronische Veränderung. Und die nephrotisch sind, die haben eine Proteinurie über 3,5 Gramm pro Tag. Dementsprechend ist das Albumin auch sehr niedrig, also eine Hyperalbuminämie und eine kompensatorische Hypertriglyceridämie, die die dann haben. Und natürlich auch klinische Ödeme durch die Hypalbuminämie.
Mhm. Und jetzt hast du eben noch gesagt, Fena. Das ist jetzt doch ein bisschen nephrologisch für mich. Kannst du das noch mal kurz erklären?
Ja, mit dem allergrößten Vergnügen. Allerdings gefühlt, muss man sagen, nimmt die Fena immer mehr an Bedeutung ab. Obwohl sie einfach durchzuführen ist, auch tatsächlich ohne Sammelurin. Die fraktionierte Natriumakkretion gibt an, wie viel des glomerulär filtrierten Natriums tatsächlich ausgeschieden wird, bezogen auf die Kreatininausscheidung. So zum Beispiel haben wir eine prärenale Problematik mit zum Beispiel Hypovolemie oder Minderperfusion der Niere, dann haben wir eine Ischämie, wird das RAS aktiviert, also das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Das induziert, dass maximal Natrium und Wasser zurückresorbiert wird, weil man möchte ja intravasal wieder ein bisschen mehr Füllungsdruck. Somit würde das Tubulussystem, was intakt ist, maximal auch Natrium rückresorbieren und ich hätte eine Ausscheidung von 1%. Eine Fena von 1%, wenn ich eine prärenale Komponente hat. Ist das Tubulussystem nicht intakt, schmeißt es dementsprechend Natrium raus und die Fena wäre dann über 1%, also über 3%. Das Problem ist halt, dass viele unserer Patienten diuretisch vorbehandelt sind. Und was macht Diuretika? Gut, die machen über die Natriumgradienten im Tubulus ja die Diurese. Und dementsprechend ist die Fena in dem Moment halt auch fehlerhaft.
Okay, also kann man es nicht verwenden, wenn PatientInnen Diuretika bekommen?
Das ist richtig, ja.
Okay. Und noch kurz zur Ätiologie. 60% prärenal bei Minderperfusionen, intrarenal so 35%, somit direkte Schädigung des Nephrons und 5% postrenal, also Abflussbehinderung des Harns.
Genau. Und es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, gerade im akuten Stadium zu schauen, letztendlich, welche Komponente ich denn habe. Und das ist die Fortsetzung der körperlichen Untersuchung durch die Sonographie, wo ich da tatsächlich über zum Beispiel einen subkostalen Vierkammerblick die Vena cava inferior und auch die Lebervenen sehen kann, um zu schauen, ist der Patient gestaut, ist er hypovolem, hat er ein kardiales Problem, beziehungsweise postrenal sind die Nieren gestaut. Ja, Lieblingsthema Sonographie.
Ich wollte gerade sagen, das steht hier in unserem Skript auch mit drin, dass das ein Lieblingsthema ist. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung, wenn ich mit Evelyn irgendwo bin, gefühlt würde sie am liebsten jeden sonografieren. Also sie hat auf jeden Fall immer die Hand am Schallkopf. Also absolutes Lieblingsthema. Kommen wir mal zu einem besonders heiß diskutierten Thema, Kontrastmittel und die berühmt-berüchtigte Kontrastmittelnephropathie. Was hat es damit auf sich, beziehungsweise was machen wir denn, wenn ein Patient, eine Patientin dann trotzdem eine KM-Untersuchung braucht?
Cool, wenn er braucht, braucht er. Dann geht der Grundsatz letztendlich live before kidney, auch für uns, ne? Weil, wie man mittlerweile auch weiß, es ist eine kontrastmittelassoziierte Nierenschädigung und nicht eine durch Kontrastmittel induzierte Nierenschädigung.
Ganz
ja,
wichtig.
Das Kontrastmittel macht eine Vasokonstriktion und jemand, der hypovolem ist, wird dadurch natürlich noch ischämer in den kleinen Kapillaren der Niere. Aber man kann ja sowohl was dagegen machen, wie zum Beispiel den Patienten versuchen, eine Euvolemie zu bringen, bevor der das Kontrastmittel bekommt, ne? Um halt diesen ischämischen Schaden ein bisschen im Tubulus zu reduzieren. Man muss auch sagen, diese Retentionsparametererhöhung nach Kontrastmittel kann auch nicht sofort sichtbar sein, sondern erst nach 4 bis 5 Tagen. Dass man da dann auch einfach sich überlegt, ja, hatte der Patient vielleicht vor 4 oder 5 Tagen Kontrastmittel, vielleicht auch schon ein bisschen danach, dann kann es tatsächlich auch noch assoziiert in diesem Rahmen sein. Aber gut, letztendlich eine Möglichkeit, das zu reduzieren, das Risiko, ist letztendlich den Patienten vorher, vor Kontrastmittel, ein bisschen vorzuwässern. Jetzt nicht zu viel, aber dass sozusagen eine Euvolemie entsteht.
Genau.
Nichts machen soll man letztendlich ACC. Das hat man ja früher gerne in den Büchern gelesen. Theophyllin bringt auch nichts. Die Nabigabe bringt auch nichts. Und vor allem auch nicht die Präkonditionierung und auch keine KM-Dialyse. Präkonditionierung heißt, man hat mal eine Studie gehabt, wo man versucht hat, eine Ischämie eines anderen Organes hervorzurufen, damit die Ischämie in der Niere nicht so stark ist. Das heißt, man hat eine Blutdruckmanschette an den Arm gemacht, hat 5 Minuten die aufgepumpt gelassen, damit der Arm so ein bisschen ischäm wird und hat dann geschaut, ob dieses Niereneinschränkung dann darunter weniger ist. Hat tatsächlich geklappt in dieser kleinen Studie, ist aber nicht weitergeführt worden. Wahrscheinlich haben die Patienten nicht mitgemacht.
Das stelle ich mir auch ultra schmerzhaft vor.
Absolut.
Also, wie kommt man auf sowas? Okay, also wir versuchen den Patienten Euvolem zu machen und wir vermeiden aber diese ganzen ACC, Theophyllin, Nabi, KM-Dialyse. Das brauchen wir alles nicht, sondern genau, der soll absolut einfach nur in der Euvolemie sein. Inzidenz so 15% der Intensivpatienten, oder?
So grob. Und 5% bleiben tatsächlich dialysepflichtig.
Okay. Dann lass uns das bis hier nochmal kurz zusammenfassen. Die akute Nierenschädigung ist das häufigste Organversagen auf der Intensivstation und über 50% sind sepsisbedingt, gefolgt vom ARDS. Die Definition eines akuten Nierenversagens ist eine akut einsetzende, potenziell reversible Abnahme der Nierenfunktion mit reduzierter GFR und oder Abnahme der Diurese als sensitivsten Parameter. Es ist ein klinisches Syndrom, welches sich zu einer Systemerkrankung renokardial, hepatorenal, pulmonrenal entwickeln kann. Das hattest du ja eben auch angesprochen. Und die Diagnose erfolgt somit über Laborparameter und Urinmenge. Kriterien, da nochmal wiederholt, Anstieg des Serumkreatinins um 0,3 Milligramm pro Deziliter innerhalb von 48 Stunden oder Anstieg des Serumkreatinins auf das über 1,5-fache oder größer gleich 1,5-fache oder eine neu aufgetretene Reduktion der Urinmenge auf kleiner 0,5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde über 6 Stunden, also eine Oligurie. 30% bleiben chronisch niereninsuffizient, 5% dialysepflichtig und auf Intensivstationen sind es oft aber multifaktorielle Ursachen bei Vorerkrankungen des Patienten. Daher meist ist es nicht so richtig zu unterscheiden, ob prä- oder intrarenal, beziehungsweise die begünstigen sich auch gegenseitig. Was machen wir? Wir machen Anamnese und körperliche Untersuchungen und weiterführend Sonographie, eine Laborbestimmung von Cystatin C, Urinsticks und Sediment und des Urins und einer BGA. Und dann screenen wir da auf ein nephritisches Syndrom, also Mikrohämaturie, kleine Proteinurie, Hypertonus, Ödeme und Kreatininerhöhung, machen 24 Stunden Sammelurin und falls wir doch noch KM geben müssen, dann versuchen wir die Euvolemie anzustreben für PatientInnen.
Perfekt, ja, super Zusammenfassung. Dann würde ich noch kurz auf den Kontext akutes Nierenversagen und Sepsis eingehen, da einfach Sepsis die häufigste Ursache ist eines akuten Nierenversagens. Und bislang wurde ja immer vermutet, dass es ein vorrangig ischämisch-bedingtes prärenales Nierenversagen ist mit einer akuten Tubulusnekrose. Und dass man dementsprechend mit Aufrechterhaltung eines suffizienten mittleren arteriellen Drucks das vermeiden könnte. Nun, die Pathophysiologie dahinter ist eigentlich viel mehr und sehr viel komplexer. Weil wir haben eine ausgeprägte mikrovaskuläre Dysfunktion durch diese Sepsis im Zusammenspiel mit einer hohen Entzündungsreaktion und daraus resultierende gestörende Mikroperfusion in den Nähen und Bildung von Mikrotrompen in den Kapillaren. Und dazu kommen noch einige Apoptoseprogramme, die dann einfach laufen, sodass der Tubulus tatsächlich kaputt geht und letztendlich auch dieser Zelldetruitus, der im Tubulus ist, die Tubuli auch verstopfen. Und dementsprechend kommt es halt beim akuten Nierenversagen in Sepsis häufig zu einer Olig- oder Anurie. Auf der einen Schenkel werden wir dann Volumen geben. Auf dem anderen Schenkel ist es dann ja häufig so, dass wir in dem Rahmen des Volumenmanagements zu viel Flüssigkeit dann im Verlauf haben, was dann natürlich auch ein intraparenchymatöses Ödem in der Niere macht, was dann auch wieder die Filtration reduziert in der Niere und wir dann auch wieder in eine Olig oder Anurie letztendlich landen. Hm. Und wenn wir in dieser Phase letztendlich Diuretika geben oder einen zu hohen Dialyseentzug auf die Niere geben, könnte erneut ein prärenales akutes Nierenversagen induziert werden. Hm. Und dann sind wir wieder der Motor der Systemerkrankung wird dann in dem Fall die Niere sein.
Hm. Und therapeutisch ist dann optimales Flüssigkeitsmanagement auf den Patienten abgestimmt, sowie die Early Goal Directed Therapy, also die Optimierung der Hämodynamik auch noch gewünscht, ne?
Absolut, ja. Und im Hinblick auf diese Flüssigkeit und Medikamentengabe, super sinnvoll ist es natürlich, die Antibiosen zu spiegeln, Medikation an die GFR anzupassen. Und was man nicht machen soll, ist mal wieder das berühmte Kochsalz, also Nazel 09, nicht geben. Hat seinen Grund. Weil zu hohe Chloridmengen machen eine renale Vasokonstriktion mit einer schweren hyperchloremischen Azidose. Hilft auch nicht der Niere.
Hm. Ja, ist halt zum Nudeln kochen.
Absolut, ja. Und deswegen keine Angst vor Ringeracetat, hat nur 5 Millival Kalium. Und wenn man das schon nicht rauskriegt, na gut, dann sind wir sowieso kurz vor der Maschine. Ne? Mhm. Die Hypervolemie ist auch wieder so ein Problem, die wir dann nach dem akuten Flüssigkeitszugabe haben, weil die müsste man eigentlich auch versuchen zu vermeiden, weil die venöse Kongestion lässt keine Filtration mehr in der Niere zu. Es braucht halt auch irgendwo einen Filtrationsdruck zwischen dem Tubulussystem und den Kapillären. Und wenn ich dann intraparenchymatöses Ödem habe, dann habe ich dementsprechend auch kein Filtrationsgefälle mehr. Und nur allein, wenn die Vena Cava um 5 mm Hg, also wenn sozusagen die Vena Cava nicht mehr atemmoduliert ist und der ZVD allein um 5 ansteigt, dann kann es auch sein, dass wir intraparenchymatös in den Nieren nicht mehr ausreichend hydrostatisches Druckgefälle haben zwischen den Kapillaren und den Tubuli, sodass das Wasser letztendlich auch nicht rausgehen kann und in dem Falle dann die Anurie und Oligurie nochmal getriggert wird durch zu viel venöse Kongestion. Und dann sind wir wieder, wir wollten eigentlich bei einem akuten Nierenversagen die Nephrotoxin-Medikation absetzen. Das heißt, Diuretika gehören dazu. Dann haben wir das Problem, gut, der Patient scheidet aber auch nicht aus. Also insofern, Ausnahmen bestätigen die Regel. Können wir später nochmal kurz dazu, weil das ist ja auch wieder ein großes Thema mit den Diuretikern.
Oh ja.
Was man auch überlegen sollte, ist bei anurischen Patienten letztendlich, den DK zu entfernen, also den Dauerkatheter zu entfernen. Weil wenn er keine Ausscheidung hat, dann kann ja auch nichts im DK sein. Und dann haben wir auch tatsächlich nur noch eine Infektionsquelle. Und wie können wir es monitoren, ob er vielleicht was in der Blase hat? Na ja, gut, einmal in der Schicht, vielleicht alle 6 Stunden dann mal auf dem Blase mit der Schallkopf drauf. Und dann kann man ja sehen, ist da was in der Blase oder nicht. Und wenn die doch sehr voll sein sollte, ja gut, dann kathetert man halt einmal. Ne? Beziehungsweise in dem Moment kann man ja dann auch sagen, okay, dann Dauerkatheter wieder ran. Aber bei anurischen Patienten vielleicht doch mal den Katheter rauslassen. Dann gibt es ja immer noch Dopamin, was früher so rumgegeistert ist, in der Nierendosis, ne, hat keinen Nutzen. Das wissen wir ja auch schon. Und die einzige Indikation war bisher nur noch die Spenderkonditionierung bei Hirntodpatienten.
Macht man das noch?
Ab und zu, ja, habe ich es schon noch gesehen.
Okay.
Tatsächlich. Mhm. Was man natürlich braucht, ist letztendlich Geduld. Abwarten. Nochmal Geduld. Und sich vom Harnstoff nicht unbedingt Angst haben, weil Harnstoff per se ist ja eigentlich nicht toxisch. Das ist halt nur das Einzige, was wir messen letztendlich von den Uremietoxinen. Und manche kriegen ja schon bei 100 Milligramm pro Deziliter. So, jetzt müssen wir die Maschine aufbauen. Wenn der Patient nicht unbedingt Symptome hat, warum? Ne? Gibt es keinen Grund. Und man muss ja auch sagen, von der akuten Schädigung, dieser ersten Stadium bis zur Restitution, dann kann es halt einfach dauern. Manchmal freuen wir uns dann auch, wenn es über die Polyurie läuft. Das heißt, die Niere fängt schon langsam wieder an, immerhin das Wasser rauszubringen. Entgiftung passt dann meistens noch nicht, muss man auch Geduld haben. Wie gesagt, Harnstoff per se ist nicht toxisch. Man misst es halt, man muss auf die Klinik achten.
Und so eine typische Klinik für jemanden, der einen zu hohen Harnstoff hat, wäre ein eher müder Patient, abgeschlagen.
Absolut, ja.
Und
genau.
Ja, Vigilanz gemindert. Ne?
Genau. Die haben eine Konzentrationsschwäche, die sind Vigilanz gemindert. Teilweise haben sie Durchfall, haben eine Inappetenz, wollen dann häufig nicht essen, was sie aber gerade in der Situation dann auch brauchen. Und was hoher Harnstoff natürlich auch auslösen kann, ist so eine Serositis. Das heißt, dass sie einen Perikarderguss bekommen und Pleuraergüsse, die jetzt nicht unbedingt kardial getriggert sind.
Okay. Gut nochmal, dass du das angesprochen hast. Also, Diuretika, sind die jetzt komplett tabu oder gibt es oder gilt es wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel?
Ja, die Ausnahme bestätigt die Regel. Ne? Klar, wenn der Patient komplett anurisch ist und intravasal Hypovolem, Stichwort Sonografie, dann reißt kein Diuretikum irgendwas daran raus. Ne? Patienten, die aber aus der akuten Phase raus sind, die jetzt wirklich das Wasser, was sie zu viel haben, rausbringen sollten, kann man gerne versuchen, mit der Diuretikagabe die Niere so ein bisschen anzutreiben. Hört sich schlimmer an, als es ist, weil letztendlich kann man sagen, dass man Furosemid bis maximal 1,5 Gramm pro Tag auch geben kann. Und häufig ist es so, dass es einfach zu unterdosiert sind, die Schleifendiuretika. Und dass so eine sequentielle Nephronplakade vergessen wird oder nicht reingenommen wird, weil da einfach noch manche Sachen rumspuken. Also sequentielle Nephronplakade heißt einfach, dass man zu dem Schleifendiuretikum, was ja sozusagen die händische Schleife induziert, Natrium, Kalium, Chlorid drinne zu lassen, nach dieser Schleife auch noch ein distales Diuretikum dazu gibt, wie zum Beispiel ein HCT, also ein Thiazid-Diuretikum, Hydrochlorothiazid, oder diese thiazidartigen Diuretika, wie zum Beispiel Chlortalidon. Und dann hat er mal rumgespukt, ja, die darfst du ja nur bis zur GFR von 50 geben. Das sind Studien aus 1968, die das mal gezeigt haben. Mittlerweile weiß man, dass man HCT oder HCT-artige Diuretika auch unter 15 geben kann und sie gut funktionieren mit einer Antriggerung der Natriurese. Das heißt, diese Patienten, die sequenziell sind, steigern, also sequenziell Nephron blockiert sind, steigern ihre Volumengabe über die Diurese deutlich besser, als wenn das HCT nicht dabei sind. Aber muss man auch im Hinblick haben, die kriegen dann dementsprechend auch eine Blutdruckreduktion. Ja, also wenn ich beides mache, Schleifendiuretikum und HCT, dann kann auch mal der Blutdruck um 10, 15 Millimeter Hg weniger werden.
Mhm.
Funktioniert aber das natürlich nicht.
Krass muss eigentlich, wie lang wir jetzt doch wieder diesen Knowledge Translation Gap haben. Ne? Also ich meine 17 Jahre, das ist ja in Studien bewiesen, aber 68, also ja. Ich meine 68, Ja, ich bin wieder erstaunt, irgendwie, wie lang das dann doch noch in den Köpfen herumgeistert. Und umso wichtiger ist es, dass wir solche Sachen hier machen und das auf die Straße bringen. Also, sequentielle Nephronblockade ist erlaubt und durchaus wirksam und sinnvoll. Eine
Genau.
kurze Zwischenfrage dazu. Es gibt auch eine komplette Nephronblockade, oder?
Ja, machen wir sozusagen bei den Herzinsuffizienzpatienten mehr oder weniger.
Ah ja, okay.
Heißt sozusagen, im proximalen Tubulus gebe ich sozusagen den SGLT2-Inhibitor, der mir Glucose und Natrium dementsprechend in den Tubulus bringt. Dann habe ich die Schleife, wo ich mit dem Schleifendiuretikum ansetze. Dann habe
Ja.
ich den distalen Tubulus, wo ich
Ja.
letztendlich mit Chlorthalidon und diesen thiazidartigen Diuretika angreife. Und dann habe ich natürlich auch noch den Aldosteron-Antagonisten, der dann unten im Sammelrohr auch nochmal versucht, den ENaC-Kanal zu blockieren und dementsprechend das Natrium auch wieder im Tubulus bleibt.
Okay.
Aber das ist schon harter
Krass.
Tobak
Das ist
für
wirklich
die
dann
Niere.
harter Tobak für die Niere. Und das macht man dann nur bei Herzinsuffizienzpatienten, wenn die auch noch ein Nierenproblem haben, oder?
Genau, aber da sollte man schon versuchen, dass man die ein bisschen konservativer führen kann mit Trinkmengenrestriktionen und tatsächlich auch über Gewicht, Kontrolle etc., dass
Okay.
man
Da
nicht
müssten wir dann
komplett immer alles
noch tiefer
ausschlucken
in
muss.
den Nephrologen einsteigen. Dann ist es dann vielleicht doch ein bisschen zu viel jetzt für diesen
In die
Podcast.
konservative Nephrologie, ja.
Genau. Aber gut zu wissen. Okay. Ja, wenn es sequenziell gibt, gibt es ja meistens auch noch mehr. Okay, super. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen schon die Therapie besprochen. Gar nicht so wenig. Und was müssen wir denn machen, wenn die exkretorische Funktion der Niere jetzt nicht mehr ausreicht und wir die ersetzen müssen?
Dann kommt das Maschinchen. Ne? Und dann gibt es ja dementsprechend auch Indikationen für die Maschine. Eben hat man ja schon gesagt, die Anurie. Der Patient ist überwässert, kriegt eine venöse Kongestion, hat zu viel Luftnotprobleme, hat Pleuraergüsse, Aszites, Ödeme, die müssen raus. Dementsprechend ist dann die Therapie, wenn ich die über Diuretika nicht antriggern kann, die An- oder Oliguri oder diese Volumenreduktion, die Dialyse aufzubauen. Zweite Dialyseindikation ist die Hyperkalämie, die ja häufig auch mit der metabolischen Azidose einhergeht. In dem Fall auch, wenn ich es therapeutisch nicht anders reduzieren kann, das Kalium, dann ist es eine Dialyseindikation. Muss man auch wieder abgrenzen. Die Chroniker haben teilweise ein Kalium von 6, merken nichts. Die Akuten haben ein Kalium von 6 und sind auf einmal bradykard. Da dann schneller die Maschine aufbauen. Bei den Chronikern, ja gut, die haben auch ein bisschen Zeit und da kann man auch gucken, konservativ geht es vielleicht noch. Ne? Es gibt ja auch jetzt neuere Kaliumsenker, die auch eingenommen werden könnten. Und dritte Dialyseindikation hatten wir ja auch schon besprochen, das ist die Hyperuricämie, also die Uremie in dem Fall, mit klinischen Beschwerden, wie wir dann auch schon gesagt haben. Und die Intoxikation als viertes. Stichwort Kussmaul, ne, das ist die metabolische Azidose mit der erhöhten Anionenlücke, wonach man mal gucken kann. Und wenn das, was Sie eingenommen haben, tatsächlich dialysabel ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die Maschine dann aufzubauen.
Da kommt dann auch wieder meine AEIOU-Regel, die ich dir das letzte Mal irgendwie präsentiert habe und die ich immer noch total super finde. Also Azidose, Elektrolytentgleisung, Intox-Overload und Uremie. Aber jetzt mal, Evelyn, Butter bei die Fische. Wann ist denn der optimale Zeitpunkt für eine Nierenersatztherapie? Also das RRT, wie das auch in manchen Literaturangaben genannt wird, Renal Replacement Therapy. Es geht mir nämlich ja darum, dass ich ja als Kollegin auf der Intensivstation jetzt und eben keine Nephrologin wissen will, wann muss ich dem eine Maschine aufbauen?
Ja, so prinzipiell den akuten Zeitpunkt, also wenn es akut pressiert, dann wirst du dem Patienten auf jeden Fall akut und schnell einen Schellenkatheter legen, weil es dem Patienten richtig schlecht geht. Wenn du zur Visite kommst und er sitzt noch im Bett und redet weiter so mit dir und die Pflege sagt auch, ja, scheidet nichts aus und du siehst aber, okay, er ist noch soweit kardiopulmonal stabil, dann lässt du dir ja in der Regel auch noch ein bisschen Zeit mit dem Schellenkatheter und tust es auf deine Liste aufschreiben, besprichst es mit dem Oberarzt, da dauert ja auch noch mal ein bisschen Zeit, dann ehe der Schellen drinne ist, braucht Zeit und so weiter und vielleicht geht es dann auch erst am nächsten Tag. Und auf einmal bumm, Niere ist wieder da. Ne?
Mhm.
Das heißt, das machen wir so ein bisschen von der Klinik abhängig. Geht es dem wirklich so schlecht durch diese Indikation für die Dialyse, also durch diese Hyperuricämie, durch die Volumenüberladung, oder habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Zeit? Das sieht man auch letztendlich in den Studien, die vor allem, muss man sagen, der Herr Zaborg so zwischen 2016 und 2018 gemacht haben. Da hat er nämlich bei herzchirurgischen und internistischen Sepsis-Patienten geschaut, ob die einen Überlebensvorteil haben, wenn die beim ARCN2 eine Dialyse bekommen oder beim ARCN3. Und dann hat man einfach gesehen, okay, auch wenn ich sie früher dialysiere, haben die keinen Überlebensvorteil. Ne? Und positiv bei dieser Studie war letztendlich, dass da, wo man abgewartet hat, bei den Patienten so zwischen 38 und 49%, also fast die Hälfte, keine RRT mehr gebraucht hatten. Ne?
Das ist schon krass.
Ja, absolut. Ne? Und weitere Studien gibt es natürlich auch auf diesen Herrn, auf diese von 2016 und 18. Da ist zum Beispiel die ACKIN 2020 oder die ACKIKI 2.
Mhm.
Ja, wir Nephrologen sind voll einfallsreich mit den Namen. Dieser ACKIN 2020, da hat man auch ACKIN-2-Patienten gesagt, die schließen wir an die Dialyse. Außer der Arzt hat gesagt, nee, der braucht noch keine. Oder der Arzt hat gesagt, der braucht früher eine, also wo man noch nicht das ACKIN-2 nachgewiesen hat. Und Endpunkt dieser Studie war auch kein Vorteil bei früheren oder späteren Beginn. Und man hat wieder auch 40% der RRT den Patienten erspart, indem man abgewartet hat. Weil der erfahrene Kliniker dann gesagt hat, okay, der braucht noch keine Dialyse, weil der hat die Klinik noch nicht dazu.
Mhm.
Und bei dieser ACKIKI-2-Studie hat man es ein bisschen dann übertrieben leider mit dem Abwarten. Da hat man dann 72 Stunden sogar gewartet. Das waren 72 Stunden anurisch. Da muss man schon sagen, die haben ein gutes Nervengerüst gehabt. Ja, aber echt. Und der Harnstoff, der war bei 140 oder so bei den durchschnittlichen Patienten.
Sportlich.
Das heißt, es ist 72 Stunden anurisch und Harnstoff 140. Ja, mal gucken. Ja. Diese sehr späte Gruppe, leider, hatte dann auch dementsprechend eine höhere Mortalität. Das heißt, da hat man es einfach ein bisschen übertrieben.
Mhm.
Fazit aus diesen Studien wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, okay, es gibt keinen Grund, nicht abzuwarten, solange es nicht so diese ganz akuten Kriterien gibt, um den Patienten zu dialysieren. Und besser ist es, wenn man die nicht über 72 Stunden anurisch lässt, weil dann steigt die Mortalität durch diese ganze Volumenüberladung.
Ja.
Und klar, es ist mehr Aufwand und mehr Zeit, die Patienten konservativ zu führen, muss man sagen. Und es kommt ein bisschen auch aufs Nervengerüst der Ärzte an, vor allem wenn das so eine interdisziplinäre Intensivstation ist und man immer wieder dann von den Chirurgen diskutieren muss, nee, der hat noch keine Dialyseindikation, und die dann aber auf diese absoluten Werte hinweisen, wo man sagt, nein, eine Kreatininämie ist keine Dialyseindikation.
Hm. Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich glaube aber, dass das Gros der Intensivstationen, zumindest die, die internistisch, nicht nephrologisch sozusagen geführt werden oder anästhesiologisch geführt werden oder wie auch immer, oder eben auch chirurgisch geführt werden, dass die sich doch sowieso nicht an diese 72 Stunden, also die würden da, glaube ich, nie rankommen, würde ich jetzt einfach mal schätzen, weil man dann doch vielleicht vorher die Nerven verliert und sich denkt, also nichts tun ist ja immer schwieriger als was tun.
Das, ja, das stimmt.
Ne? Okay, naja gut. Also wir denken an einen Renal Replacement Therapy nach der AEOU-Regel. Und dann ist es ja auch erstmal okay zuzuwarten, hattest du ja auch gesagt. Allerdings nicht länger als 72 Stunden. Und zusätzlich auch dann nicht, wenn es natürlich akute Indikationen gibt. Ne? Also was du auch genannt hast, also alles das, wenn jemand etwas im Blut hat, was rausdialysiert werden kann bei einer Intoxikation, dann ist es schon auch eine gute Indikation. Zudem ist der personelle Aufwand höher und es bedarf eben der engmaschigen Überwachung von PatientInnen. Aber lass uns doch nochmal darüber sprechen, wie wir das letztendlich machen. Ganz konkret, also wir brauchen einen Zugang, und wo legen wir den, wie machen wir das?
Genau, der Zugang sollte, wenn möglich, großlumig sein. Also wir haben normalerweise so 11 bis 12 French-Schleusen, weil über eine Rosanüle kann man nicht dialysieren. Das kannst du auch nicht über eine Orangene. Nein, das geht nicht, kam auch schon mal die Frage auf. Und muss man sagen, wenn man sich nicht unglücklich machen will, dann sollte man doch die Subklavia außen vor lassen. Manche punktieren die zwar sehr gerne, aber hat nicht unbedingt Vorteile, weil durch den Knick und vor allem, wenn man den roten Schenkel des Dialysekatheters nach Kranial und den blauen Schenkel nach Kaudal legt und dann über die Subklavia, wird es häufiger sein, dass die Pflege immer wieder kommt, weil die Dialysemaschine hupt, weil es kann halt einfach zu häufiger Flussproblemen kommen über diese Katheter, die über die Subklavia gelegt sind. Dazu kann es auch noch zu Thrombosierungen der Katheter kommen und auch zu Stenosierung, was eine spätere Schandanlage an dem Arm, wo sozusagen die Stenose in der Subklavia ist, sehr schwierig macht und dementsprechend nur ein Arm zur Verfügung steht für eine Schandanlage.
Du hast eben gerade gesagt, den roten Katheter nach Kranial und den blauen nach Kaudal. Nur um das verständlich zu machen, das ist natürlich ein Schlauch. Es geht nur darum, wo sozusagen die Öffnungen sind, oder?
Korrekt, weil also rote Klemme oder rote Markierung an Katheter ist ja immer der Schenkel, der flussaufwärts in die Dialysemaschine reingeht, also vom Patienten raus. Und der blaue Schenkel ist immer der, der flussabwärts geht, also in den Patienten wieder rein. Und der Sog des Katheters ist lateral, also der rote Schenkel hat lateral seine Öffnungen, um das Blut rauszuziehen. Und da ist es so, wie als wenn der Strohhalm, sozusagen wenn man da ein Blatt Papier mit dem Strohhalm, also so ein ganz feines Blatt Papier ansaugt, dann lässt sich das ja auch unglaublich leicht ansaugen. Und so ist ja auch letztendlich eine Venenwand, die lässt sich ja unglaublich schnell ansaugen. Und dementsprechend ist, wenn der rote Sogschenkel bei der Subklavia dann gerade an der Wand anliegt, dann wird man nicht froh, weil dann kann man nichts ansaugen. Und dann hat man manchmal sehr pfiffige Pflegekräfte, die dann einfach unsere Naht abmachen und den Katheter dann einfach um 90 bzw. 180 Grad rumdrehen. Mhm. Aber da könnte man vielleicht vorher dran denken. Das ist für den Patienten nicht ganz so angenehm, wenn man das dann so rumdreht.
Und könnte man dann einfach blau und rot sozusagen umtauschen?
Das kann man machen. Das nennt man Crossover. Mhm. Wird auch regelmäßig gemacht. Muss man nur kurz beachten. Man hat natürlich die Zugabe, ist unten an der Spitze. Das heißt, der blaue Schenkel ist ja immer das Schöne. Deswegen, wenn man Crossover macht, zieht über den blauen Schenkel das in die Dialysemaschine und über die Lateralen wird es wieder zurückgegeben. Mhm. Dann kann es natürlich sein, dass das dialysierte Blut sich mit dem nicht dialysierten Blut wieder vermischt und man dann eine sogenannte Rezirkulation wieder hat. Ja, aber letztendlich mit den Dialysemaschinen, die wir auf der Intensiv haben, die 72 Stunden durchlaufen, dürfte die Rezirkulation jetzt nicht wirklich ins Gewicht fallen.
Mhm. Okay. Und so Druckalarme? Was ist damit?
Druckalarm, ja. Wie gesagt, wenn der arterielle, also der rote Schenkel, der Zugdruckalarm kommt, dann ist es meistens, weil es am Gefäß anliegt oder der Patient einfach hypovolem ist. Hupt sozusagen, dass ein blauen Schenkel, das heißt der venöse Zugabedruck ist zu hoch, dann habe ich irgendwo eine Stenose. Der Katheter liegt irgendwie an der Klappe an. Unbedingt gucken, weil es kann auch sein, dass das die Trigospedalklappe da in der Nähe ist. Und wenn ich dann ständig sozusagen auf die Trigospedalklappe da drauf pfeife, ist das ja auch nicht unbedingt gut, beziehungsweise auch ziehe. Und deswegen Ultraschall oder halt Röntgenthorax, kann man auch mal machen. Und dann gibt es ja noch den Transmembrandruck, also den TMP, der auch immer mal ansteigen kann, wo dann die Schwester auch oder der Pfleger ein bisschen schneller kommt, weil das sagt uns, dass die Kapillaren, also die Filterkapillaren zugehen. Mhm. Und das heißt, man muss sich dann überlegen, okay, reicht mir das noch? Kann ich oder brauche ich überhaupt noch Dialyse? Das ist immer eine super gute Situation, wo man sich überlegen soll, braucht man die Dialyse überhaupt noch? Wenn nein, gut, alles Blut zurückgeben auf den Patienten und dann die Maschine abrüsten. Wenn ja, und man möchte nicht schon wieder eine neue Dialysemaschine aufbauen, muss man sich überlegen, okay, dann nehme ich den Blutfluss runter. Muss man aber sagen, in der Regel kriegt man den Filter nicht mehr freigeputzt. Mhm. Das heißt, es resultiert meistens in einem neuen Set.
Mhm. Also TMP einmal hoch, das wird wahrscheinlich dann irgendwann benötigt der werden, das neue Set.
Genau, filterdicht, ja.
Ja, sag doch mal was zum Prinzip der Dialyse generell.
Es gibt die Dialyse, Ne? Und es gibt die Filtration. Die Dialyse ist letztendlich, es erfolgt eine Diffusion gegen eine semipermeable Membran. Das heißt, ich habe in dem Fall sozusagen den Blutstrom, der voll ist mit uremischen Toxinen, ne, oder mit zu viel Kalium. Und ich habe auf der Gegenseite das Dialysat, was normokalem ist und was keine Uremietoxine hatte, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das läuft gegeneinander, im Gegenstromprinzip. Mhm. Und die Dialysemaschine tut letztendlich die Konzentration, also die hohe Konzentration, die hohen Uremietoxine tun in die nicht hohe Dialysat-Konzentration rüber diffundieren. Mhm. Und werden dann dementsprechend auch gleich abtransportiert. Das ist Dialyse. Blut läuft in Richtung des Filters, Dialyselösung in die gegensetzte Richtung. Und gegenseitig wird ausgetauscht über eine semipermeable Membran. Mhm. Hat ein bisschen Einschränkung, weil nur kleine Moleküle, also bis 20 Kilodalton, letztendlich dialysabel sind. Deswegen haben wir auch immer das Problem, dass albumingebundene Stoffe können nicht rausdialysiert werden. Albumin ist einfach zu groß. Ne? Also es müssen freigelöste Stoffe sein, die man dann rausdialysieren kann. Mhm. Filtration ist wieder was anderes. Da ist das Prinzip der Konvektion. Heißt, Wasser hat freien Zugang und in Wasser gelöste Stoffe können auch dementsprechend frei mit dem Wasser rüber diffundieren. Und die Filtration lebt davon, dass man einen Transmembrandruck hat. Ja, das heißt, ein Druckgefälle, das auf dem Filter drauf gepresst wird. Also dieser Druck wirkt auf die Kapillaren ein. Und der Gedanke dahinter ist, wenn man sich zum Beispiel so eine Siebträger-Kaffeemaschine, hervorragend, schöne, tolle Maschine, vorstellt, der Kaffee ist super komprimiert und man braucht sehr viel Druck, um letztendlich das Aroma des Kaffees und den Kaffee rauszupressen. Und dementsprechend bei der Filtration ist auch so, ich brauche einen hohen Druck an der Membran, um das Wasser rauszupressen in sozusagen die Dialyselösung. Dementsprechend, wenn ich etwas entziehe, muss ich es auch wieder substituieren und deswegen läuft auch das Dialysat nebenher und ich tue letztendlich dann auch wieder über das Substituat dem Patienten das, was ich entziehe, auch an, also an Elektrolyten etc. wieder zuführen, sodass es physiologisch ist. Auch bei der Filtration, großmolekulare Stoffe können da nicht durch, also Blutkörperchen, Proteine und so weiter, die höher molekular sind, auch Immunglobuline, die können natürlich nicht durch die Membran durch. Was man dann mittlerweile macht, ist, dass man gesehen hat, dass die Kombination aus Dialyse und Filtration, also die auf intensiv zum Beispiel die chronisch-venovenöse Hämodiafiltration, einfach unglaublich effektiv ist und für den Patienten auch wirklich gut, weil es halt beide Verfahren kombiniert und dementsprechend die Entgiftung noch besser ist und auch der Wasserentzug dementsprechend noch besser ist. Und die Effektivität einer Dialyse, also wie viel ich sozusagen bei dem Patienten cleare, ist abhängig vom Blutfluss. Weil klar, habe ich nur einen Blutfluss von 50, wird halt wenig Blut umgewälzt. Habe ich insgesamt wenig Uremietoxine, die der Filter sozusagen durchwäscht oder Kalium. Das heißt, wenn ich etwas schnell rauswaschen will, mache ich einen hohen Blutfluss. Hängt auch ab, die Effektivität vom Dialysatfluss und von der Dauer der Dialyse. Deswegen ist es immer schön, wenn die Leute tatsächlich diese 72 Stunden durchdialysiert werden. Das ist unglaublich effektiv und sehr physiologisch, muss man sagen.
Ja.
Was bei der Intermittierenden noch immer geht, ist den Filter verändern. Das heißt, die Porengröße und die Oberfläche nach Patient anpassen. Das können wir auf Intensivstation nicht, da haben wir ja nur eine Filtergröße.
Mhm. Okay, also du hast jetzt gerade gesagt, ein hoher Blutfluss ist grundsätzlich auch gut, aber gleich mit vollem Fluss loslegen hat ja so seine Schwierigkeiten, oder?
Genau. Also gerade wenn der Patient initial hämodynamisch instabil ist, muss man halt schauen, ich ziehe da was raus und ersetze das mit Nazel sozusagen. Mhm. Ne? Und das muss der Körper erstmal abkönnen, weil er hat in dem Moment weniger Erythrozyten, ne? Vor allem auch in den Koronarien, sodass es am Anfang gerade so ein, nennt man myokardiales Stunning, kommen kann. Deswegen erstmal langsam den Blutfluss hoch dosieren, so zwischen 50 und 100 in die Maschine rein und am besten noch erstmal ohne Entzug, dass der Körper sich dran gewöhnt. Ja. Und dann vielleicht so nach 20, 30 Minuten wieder zum Patienten und wenn es ihm soweit gut geht, keine Herzrhythmusstörungen aufgetreten sind und er auch nicht über pektanginöse Beschwerden oder sowas klagt, dann kann man auch den Blutfluss reinnehmen. Klar, bei intubierten Patienten sieht man es, also die können nicht miteinander mit uns kommunizieren, aber man kann letztendlich sehen, okay, Rhythmusstörung, Blutdruck, ist das soweit stabil, kann ich den Entzug reinmachen? Muss man auch aufpassen, wenn man gleich von Anfang an zu hohe Filtration oder Dialyse macht, dass wir können damit super gut Stoffe ausgleichen, wie zum Beispiel auch die Hypernatremie oder die Hyperuricämie, dafür machen wir es ja. Aber das Problem ist, dass diese Stoffe halt osmotisch wirksam sind. Mhm. Und das heißt, wenn ich die zu schnell rauswasche, kann ein Hirnödem kommen. Sogenanntes Disequilibrium-Syndrom. Das macht dem Patienten Übelkeit, Erbrechen und kann halt auch Krampfanfälle auslösen. Deswegen auch alert sein, wenn das Natrium bei 149 ist und auf einmal auf 138 innerhalb von 3-4 Stunden. Ne, das ist, wenn es akut angestiegen ist, okay, aber wenn es chronisch schon seit ein paar Tagen so ist, langsam. Ne? Genauso auch wie der Harnstoff, langsam.
Okay.
Das kann man ja auch über Blutfluss und Dialysatfluss letztendlich regeln, beziehungsweise wenn man an der Intermittierenden ist, über einen kleinen Filter.
Okay. Und gibt es noch andere Vorteile von der CVV-HDF, was du jetzt eben genannt hast, dieser Kombinationstherapie aus Dialyse und Filtration?
Ja, die Patienten sind hemodynamisch stabiler, muss man sagen, als sie an der intermittierenden Hemodialyse. Und es physiologischer. Dadurch, dass es halt dauerhaft ist, so wie auch unsere eigene Niere entgiftet, ist es dauerhaft. Nachteil gibt es natürlich auch in dem Moment, weil egal was ich mache, ob intermittierend oder kontinuierliches Verfahren, ich wasche natürlich auch Stoffe raus, die ich brauche, wie Vitamine oder Spurenelemente. Halt die ganzen kleinen molekularen Stoffe, die durch die Kapillarmembran durchpassen. Dementsprechend muss ich die dann auch wieder substituieren, was man ja auch mit dem Adel-Zernewitt immer wieder, ist die gute Kombi, ne, Adel-Zernewitt auf den Intensivstationen. Was auch zu gucken ist, ist Magnesiumphosphat. Das wird auch rausdialysiert oder filtriert. Und Dialysen sind Katabol, egal welche ich mache, ob die CVV-HDF oder auch die intermittierende. Das heißt, der Patient muss ausreichend proteinreich, also eiweißreich ernährt werden.
Okay. Also lass mich das gerade nochmal insgesamt wiederholen, was wir jetzt zuletzt gesagt haben. Wir brauchen großlumigen Zugang, wenn möglich nicht in die Subclavia. Und der rote Schenkel führt Blut vom Patienten weg, der blaue hin. Also anders als bei der Sonographie, weil da habe ich mir immer gemerkt, Bart, blue away, red towards. Yes, also genau umgekehrt. Schade, dass das in der Medizin nicht immer alles gleich ist. Aber nun gut, dann zur Dialyse ist eine Diffusion gegen eine semipermeable Membran und es erfolgt ein Ausgleich der Konzentrationen auf beiden Seiten. Und über einen längeren Zeitraum zu dialysieren, ist immer hemodynamisch schonender, als das jetzt so intermittierend zu machen. Zur Filtration, das funktioniert mittels des Prinzips der Konvektion, also in Wasser gelöste Stoffe werden mit dem Wasser entfernt, mit einer Sogwirkung. Und die treibende Kraft ist da eine Druckdifferenz, das ist dieser TMP, den wir angesprochen haben.
Genau.
Auf der Intensiv wird also ein Ultrafiltrat entfernt, was ersetzt werden muss. Und großmolekulare Stoffe wie Blutkörperchen und Proteine können diese Membran aber nicht passieren. Die Entfernung von harnpflichtigen Substanzen, zum Beispiel Harnstoff und Kreatinin, ist abhängig vom Blutfluss und dem Dialysatfluss und der Filtergröße sowie der Dauer von der Dialyse. Und wir können an diesen unterschiedlichen Schrauben eben auch drehen, um das etwas geringer zu halten, wenn wir zum Beispiel nicht wollen, dass ein Stoff sofort komplett entfernt wird. Die Kombination aus Dialyse und Filtration ist die bekannte CVV-HDF, also Chronic Venovenöse Hämodiafiltration. Dabei muss man beachten, dass bei Patienten und Patientinnen mit hohem Harnstoff, Natrium und Glucose eben die osmotisch wirksamen Teilchen eben auch ein Desequilibriumssyndrom entstehen kann und hier auch Vorsicht vor dem Hirnödem. Da muss man ja zum Beispiel bei Natrium, ist uns das allen klar, aber auch bei Glucose oder Harnstoff kann das Ganze passieren. Die CVV-HDF ist grundsätzlich besser hämodynamisch vertragbar, allerdings müssen Vitamine und kleinmolekulare Stoffe ersetzt werden, weil die eben auch mit heraus ich sage jetzt mal dialysiert oder filtriert werden, aber ihr wisst, denke ich, alle, was gemeint ist. Und man soll auf jeden Fall auf eine ausreichende Proteinzufuhr achten. Da hatten wir ja auch schon einen Podcast zur Ernährung auf der Intensivstation. Gut, was gibt's denn noch zu beachten bezüglich der Dosis?
Dosis, du meinst, wie viel ich rausziehe oder wie viel ich zugebe, wahrscheinlich rausziehe, ne? Ja, nach hämodynamischer Toleranz und so viel, wie es die Klinik erfordert. Muss man sagen, glücklicherweise ist ja zwischen dem Absterben von Organen durch Wasserüberladung und letztendlich Absterben durch Ischämie der Organe, durch zu viel Wasserentzug, ein bisschen mehr Platz. Ne? Mhm. Und die Leitlinie sagt letztendlich, dass in einer chronischen Renal Replacement Therapie so zwischen 20 und 25 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde rausgenommen werden können. Außer der Patient ist zur Rekompensation, da kann auch bis zu 30 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde rausgenommen werden. Mhm. Letztendlich ist die Wahrheit so immer so ein bisschen zwischen Leitlinie und klinischer Erfahrung und Menschenverstand, ne? Ist der Patient hämodynamisch instabil, muss aber trotzdem seinen Entzug bekommen, na gut, dann muss man halt erstmal ein bisschen Piano machen und ein bisschen weniger entziehen. Dann reicht vielleicht auch 10 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde und gucken, ob ich nicht einfach an Volumen sparen kann, was ich dem Patienten zuführen kann. Ne? Und genauso auch, wenn der Harnstoff auf einmal schon runterdroppt auf 30 Milligramm pro Deziliter, brauche ich denn dann wirklich immer noch so viel Blutfluss beziehungsweise so viel Dialysatfluss, kann ich das nicht auch reduzieren? Ne? Mhm. Weil es ausreicht für den Patienten. Vielleicht ist er gar nicht 80 Kilo und 1,80 groß, so wie bei der Leitlinie sozusagen der ideale Patient ist für die Empfehlung, sondern ist vielleicht auch nur 40 Kilogramm schwer und deutlich kleiner. Ne?
Da wurden die Deswegen, Frauen wieder nicht mitgedacht.
Genau, ja. Wir machen ja glücklicherweise auch ein bisschen schneller BGAs und haben unser Labor, was wirklich regelmäßig abgenommen wird und auch nach 12 Stunden vielleicht teilweise abgenommen werden kann. Bei anderen dann einfach, wenn es zulässig geht für den Patienten, dann mit einem Blutfluss von 100 anfangen und gucken, ob ich Patienten individuell vielleicht so zwischen 20 und 25 Milliliter pro Kilogramm tatsächlich rausholen kann oder ob es vielleicht doch weniger sein könnte. Mhm. Dosis Postfilterkalzium. Da gibt es eine Empfehlung zwischen 0,25 und 0,4 ungefähr Millimol pro Liter. Es gibt auch Ausnahmen, klar, dann kann man es auch zwischen 0,4 und 0,5 fahren. Können wir dann ja später nochmal drauf kommen. Postfilter-Calcium-Abnahme ist hinterm Filter. Es gibt auch wieder so eine kleine Membran, wo man das einfach abnehmen kann. Citrat letztendlich verbessert nicht die Mortalität, hat aber einen Vorteil zu Heparin, dass es die Laufzeit des Filters verlängert. Mhm. Und wenn das Postcalcium letztendlich zu hoch ist, habe ich, oder überhaupt das Postfiltercalcium verändert werden muss, habe ich zwei Stellschrauben, letztendlich die Citratsubstitution, mhm, die ich verändern kann, oder den Calciumausgleich, den ich verändern kann. Und dann gibt's ja häufiger mal die Situation, man tut den Patienten gut dialysieren. Er war vorher uremisch, war ziemlich adynam, Vigilanz gemindert. Und jetzt wird's irgendwie nicht besser, obwohl der wirklich gut dialysiert ist. Harnstoff ist eingestellt, Krea ist eingestellt und Euvolem, und er wird trotzdem nicht wacher. Und dann ist immer die Frage, Depression, hypoaktives Delir, hat er irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion oder macht die Nebenniere nicht mit? Da lohnt sich auch teilweise einfach der Blick auf die BGA, weil da ist ja das ionisierte Calcium, beziehungsweise im Gesamtlabor das Gesamtcalcium. Ne? Und häufig ist es so, dass die Stellschraube bei den Leuten ist, das Citrat hochzusetzen, wenn das Postfilterkalzium zu hoch ist. Sozusagen, um mehr Citrat, um das Kalzium wegzufangen. Mhm. Hat aber auch häufig, dass das Kalzium auf 100% vom Kalziumausgleich steht. Ja. Insofern, wenn das Postfilterkalzium zu hoch ist, kann man auch einfach überlegen, anstatt an der Citratschraube zu spielen, dass, wenn es das Gesamtkalzium zulässt, den Kalziumausgleich runterzunehmen. Mhm. Und manche brauchen tatsächlich auch nur 65-70% vom Kalziumausgleich und sind trotzdem noch Normokalzem soweit eingestellt. Es ist in dem Fall dann nicht immer Citrat mehr, weil wir wissen ja, die Leute werden dadurch metabolisch alkalotisch, weil einfach Citrat zu Bicarbonat über die Leber verstoffwechselt wird, was ja dann auch, wenn die zu alkalotisch sind, auch schlechter ist für den Patienten. Insofern da dann dran denken, okay, ich kann auch anstatt Citrat hoch Calcium runternehmen.
Genau, also wir reduzieren einfach das Calcium an der Dosis, die wir
Genau.
einstellen können mit dem Kalziumausgleich und geben dann einfach weniger Kalzium rein. Dann brauchen wir auch nicht so viel Zitrat, die das rausziehen. Aber es geht natürlich nur, wenn du im gesamten Körper genug Kalzium zur Verfügung hast, weil es hat ja schon einen Sinn, dass es da ist.
Genau.
Ja,
Also
okay.
muss halt schauen nach Albuminkorrektur, wie ist das Gesamtkalzium und wie ist das Ionisierte. Ne? Und vielleicht hat man ja einen Vorwert und Patient war bisher immer nur 0,9 oder 1,0 und das ist dann sozusagen seine Hausmarke. Ne? In dem
Okay.
Fall. Aber natürlich, ich kann das auch. Ich kann auch eine Hyperkalzämie runterdialysieren, ne? Indem ich Blutfluss hochmache und dementsprechend auch Dialysatfluss hochnehme. Aber man könnte auch einfach Zitrat und Kalzium anders einstellen.
Es sind halt so viele Stellschrauben, wo man sich manchmal denkt, ach Scheiße, wie war das noch gleich? Also man muss da wirklich durchgeblickt haben. Und bevor ich das nächste Mal wieder eine Rotation auf der I mache, brauche ich, glaube ich, noch eine erneute Wiederholung.
Breathing.
Ja.
Ein
Genau,
Breathing der
ein
Dialysemaschine.
Briefing, genau, was ist nochmal mit der Dialyse? Genau, aber ich arbeite ja mit dir zusammen, dann passt das sehr gut.
Genau.
Komme ich nochmal zu dir. Okay, und wenn jetzt das Postfilter-Kalzium gut eingestellt ist und die Pflege sagt, jetzt kommt aber irgendwie der Tempeh steigt irgendwie immer weiter, dann müssen wir sofort die Dialyse au neu aufbauen oder was machen wir?
Ja, Blutfluss reduzieren. Letztendlich hilft manchmal. Klar, aber wenn das Blut dann noch langsamer fließt, kann es natürlich auch mehr klotten. Dann die allgemeine Gerinnung. Häufig haben die Leute ja auch noch ein Heparin dazu. Vielleicht ist die PDT nicht eingestellt und ich kann da sozusagen rheologisch noch ein bisschen was machen, dass das Blut besser fließt. Aber in der Regel heißt TMP hoch, dass der Filter zugeht. Ne? Und
Okay.
die erfahrenen Pflegekräfte sagen dann auch häufig, der ist schon ganz dunkel. Ne? Wenn die dann dran klopfen, sieht man letztendlich auch, wird das nochmal oder nicht. Ja. Deswegen, ich gebe eigentlich dann eher das Blut zurück. Einfach, wenn es in der Dialysemaschine steht und ich kann nichts mehr zurückgeben, dann brauche ich auch häufiger mal eine EK für den Patienten, wenn der hemodynamisch nicht so gut ist.
Klar.
Deswegen, eigene Bluttransfusion wäre in dem Fall, oder Eigenblutrücktransfusion wäre dann für den Patienten wahrscheinlich besser.
Ja, auf jeden Fall. Okay, also wir beachten das Postfilter, Kalzium flussabwärts abnehmen und also flussabwärts des Dialysators abnehmen und zwischen 0,25 und 0,4 einstellen Millimol pro Liter und entweder Zitratdosis hoch oder Gesamtkalzium reduzieren, zum Beispiel über den Kalziumausgleich und dann eben immer wieder eine Kontrolle. Ja, halbe Stunde später, passt das oder ist das zu früh?
Ach, das ist zu früh. Ja.
Also,
Klar,
was
wir
würdest du
machen ja
empfehlen?
alle 4 Stunden letztendlich BGA.
Das reicht dir.
Das reicht mir auch, ja.
Okay, gut. Über den TMP hatten wir gesprochen. Wahrscheinlich ein Clotting im Filter und am Ende muss man es doch meistens neu aufbauen. Man könnte überbrückenderweise nochmal den Blutfluss reduzieren und ansonsten gibt man aber gerne das Blut zurück. Aber jetzt haben wir ja, und das haben wir ja auch angesprochen vorher schon, so hepatorenale Syndrome und ja, andere Sonderformen wie zum Beispiel Leberinsuffizienz. Was machen wir da?
Bei Leberinsuffizienz nun kann man prinzipiell schon immer eine CIZA machen, also eine Zitratdialyse. Man hat halt immer so ein bisschen Respekt davor, weil wir wissen ja, das Zitrat wird in der Leber zu Bicarbonat metabolisiert. Ob das dann noch überhaupt noch funktioniert und ob der Patient keine Zitratakkumulation bekommt. Und das können wir wiederum ja auch nicht wirklich messen. Das können wir ja nur indirekt messen. Und zwar, wenn das Zitrat im Körper zu viel ist, dann fängt es natürlich auch im Körper das Kalzium weg. Und dann dementsprechend ist das ionisierte Kalzium geht runter. Was wir dann machen, natürlich ausgleichen über Kalziumausgleich und gehen mit dem Kalzium rein oder geben dem Patienten dann noch zusätzlich Kalzium, weil das ionisierte fällt. Nur meistens haben wir dann dadurch einen Anstieg des Gesamtkalziums. Ja? Das heißt, und eine metabolische Azidose, die sich dadurch entwickelt. Das heißt, bei den Patienten einfach alerter sein. Okay, es entwickelt sich eine metabolische Azidose, die ich mir nicht anders erklären kann bei der Leberinsuffizienz. Da ist ja auch Kussmaul wieder das Stichwort. Ja? Und habe ein ionisiertes Kalzium, was irgendwie, trotz dass ich substituiere, weiter runtergeht. Dann muss man auch wieder sagen, man muss die CIZA dann nicht unbedingt abbauen, sondern die haben von der Leberinsuffizienten oder dem Leberversagen, die Patienten, die haben ja sowieso meistens eine sehr schlechte Gerinnungssituation. Dann kann man auch sagen, okay, vielleicht reicht es mir auch, dieses Postfilterkalzium bei 0,5 zu halten, ne, und dementsprechend die Zitratdosis so deutlich zu reduzieren. Geht auch. Oder beim Aufbau der Dialyse darauf achten, dass das nicht, also man kann das Substituat vor dem Filter einsetzen und man kann es auch hinter dem Filter einsetzen. Normalerweise machen wir Postfilter-Substitution. Man kann dieses Substituat aber auch präfiltern, so dass sozusagen das Blut verdünnt wird. Man hat da nicht ganz so eine hohe Dialyse-Effektivität bei den Intermittierenden. Bei den CVV-HDFsen kann man das gut machen, also Präfilter-Substitution. Das kann man auch machen. Dann braucht man auch nicht so eine ganz hohe Antikoagulation mit dem Citrat.
Okay.
Ne? Und ansonsten halt einfach entscheiden, brauche ich die Dialyse noch? Ist das wirklich notwendig? Ne? Mhm. Und ansonsten gibt es ganz altmodisch die Heparindialyse auch wieder. Aber glücklicherweise haben wir wirklich die Patienten, oder glücklicherweise, also leider haben diese Patienten ja häufig auch so eine schlechte Gerinnung, dass sie vielleicht auch keine große Antikoagulation brauchen.
Sondern nur ganz niedrig dosiert, ne?
Ja.
Und jetzt hattest du eben schon mal angesprochen, metabolische Azidose, die kann ja auch nicht durch eine Leberinsuffizienz, sondern so ausgelöst werden. Was haben wir da für Möglichkeiten?
Genau, also wir können ja in der Dialyse nicht nur wegnehmen und ausgleichen, sondern wir können auch zugeben. Das heißt, wir können auch, wenn wir sagen, okay, wir wollen bei der Dialyse gegen eine Konzentration dialysieren, die zum Beispiel höher konzentriert ist mit Bicarbonat, geben wir dann zum Beispiel in einen Beutel Bicarbonat rein und dementsprechend erhöhen wir auch den Bicarbonatausgleich im Blut. Ja.
Wie macht man das ganz konkret? Also wir geben dann einfach eine Ampulle 100 Milliliter Nabig in den Beutel.
Genau.
Genau.
Das zum Beispiel in jedem,
also so habe ich es auch gelernt, ja.
Genau, jeden Beutel kann 100 und dann mit neuem Beutel einfach nochmal BGA und gucken, ob es notwendig ist oder nicht. Und ansonsten kann man auch Blutfluss erhöhen, weil Blutfluss um 20% höher ändert ungefähr den Säurebasisstatus um 4 Millimole pro Liter.
Okay.
Das geht auch.
Also der Basic Size wird dann weniger negativ.
Korrekt.
Okay, cool. Und wenn wir eine Uremie haben, haben wir da auch noch irgendwie besondere Möglichkeiten?
Naja, wie gesagt, wir sind ja eigentlich da, dass wir bei der Uremie nicht ganz so schnell runter wollen, dass es auch diese 3 Tage sein können, bis der Wert sich normalisiert. Ansonsten, wenn wir einen zum Beispiel sehr adipösen Patienten haben, der irgendwie gar nicht runtergehen sollte, ne, dass sozusagen wir dialysieren und irgendwie funktioniert es gar nicht mit unseren Einstellungen, dann auch Blutfluss erhöhen und Dialysatfluss, also gemeinsam erhöhen, dass mehr Austausch ist, dass diese Clearance der harnpflichtigen Substanzen dadurch erhöht ist.
Ja, das verstehe ich.
Genauso wie auch Hypernatriämie, die können wir ja auch gut ausgleichen. Ne? Da kann man auch Blutfluss, Dialysatfluss dementsprechend anpassen, wenn ich es wirklich schnell senken möchte. Ne? Weil Citrat hat 3 Ionen Citrat und 3 Ionen Natrium. Das einfach nur im Hinterkopf halten.
Ja. Man will es auf der einen Seite ja nicht so schnell ausgleichen. Mhm. Allerdings, wenn eine Natriumverschiebung schnell entstanden ist, dann können wir sie ja auch durchaus schnell ausgleichen.
Ja.
Und in diesen Fällen wäre das mit Sicherheit sinnvoll. Also gut, dass man auch nochmal jetzt besprochen hat, wie man mit zum Beispiel einer persistierenden Azidose umgehen kann und dass man eben einfach Bicarbonat in den Beutel hinzufügen kann, weil du auch gesagt hast, man zieht nicht nur was raus, sondern gibt auch was rein. Wir wollen aber ja auch nicht immer überhaupt dialysieren. Und wann ist denn die Zeit gekommen, den Patienten vielleicht mal von der Maschine wieder abzunehmen?
Ja, meistens evaluieren wir das ja leider erst immer in dem Moment, wenn wir sagen, wir müssen eine neue Dialysemaschine aufbauen oder der Sheldon-Katheter läuft nicht. Ne? Mhm. Aber eigentlich sollte man sich tatsächlich täglich hinterfragen, ob die RRT noch notwendig ist. Und Anhalt für einen Auslassversuch ist, wenn die Retentionswerte sich normalisiert haben unter Dialyse. Ne? Und der Patient, also sich 100 Kilo und hat trotzdem normale Retentionswerte und nicht einfach so ein bisschen Krea noch von 1, oder 2, und ein Harnstoff von 80, 100, sondern tatsächlich normwertige Retentionswerte. Und wenn wir dem Antibiotikaspiegel hinterherlaufen, in dem Moment, wenn wir anfangen, sozusagen immer wieder was dazuzugeben, dann ist es auch häufig ein Anhalt dafür, oh, die Niere kann schon sein, dass er jetzt gerade wieder kommt. Mhm. Auch gut, wenn der Patient Katecholamin reduziert oder frei ist, letztendlich von den Katecholaminen. Damit haben wir auch mehr oder weniger einen guten Ausgangspunkt, weil er dann aus der akuten Phase raus ist. Und wenn die Diurese natürlich einsetzt. Das Stadium 2, 3 bis zur Restitution ist häufig in der Polyurie. Das heißt, ich habe zwar schon die Wasserdiurese, aber noch keine Entgiftung. Da muss ich dann halt einfach aufpassen, okay, kann ich wirklich das an Proteinen, was ich ihm vorher gegeben habe unter Dialyse, kann ich das vielleicht ein bisschen reduzieren, weil Protein macht ja Harnstoff durch die Aminosäuren, die ich da drin habe und die sozusagen verstoffwechselt werden zum Harnstoff. Und auch mit dem Volumen, was ich dazu gebe. In dem Moment, wenn ich eine Auslasssituation gebe, sollte ich mein Volumenmanagement überfragen, braucht er wirklich so viel Hintergrundinfusion? Und dann auch überfragen, wenn der Euvolem ist, kurz vielleicht warten, nicht gleich nach dem Dialyse-Auslassversuch, dann versuchen die Diurese anzupeitschen mit Schleifendiuretikum, vielleicht dann auch erstmal ein bisschen Geduld. 4, 6 Stunden, gucken wir mal, was er intravasal macht. Hat er da schon gut Volumen? Kann man Diuretika dann dazu geben, auch wieder die sequentielle Nephronblockade dann halt überlegen. Und was wir dann natürlich machen, ist Sammelurin. Haben wir ja schon gesagt, die Nephrologen, Kaffeesatz, um zu schauen, wie die Natriurese, also die Natriumdiurese und die Kreatininausscheidung, wie die hochgeht oder hoffentlich hochgeht. Dazu natürlich die Sonografie. Kann man schauen, ist die Niere mittlerweile normal groß, ist sie noch feucht? Weil häufig sind die akuten Nieren, so nach 24, 48 Stunden haben so einen feuchten Randsaum, die weinen sozusagen im Arken. Ja, da gucken, wie ist die Perfusion, besteht ein Aufstau, ne, Postrenalkomponente und das dann halt abchecken. Dann natürlich, wenn ich einen Auslassversuch gebe, dann Entzug am besten auf null, ne, dass nicht über die Dialyse entzogen wird, sondern dass die Niere selber auch das wirklich machen kann. Und Dialysedosis und Intensität halt auch. Über das Dialysat und Substituatfluss kann auch reduziert werden. Da freut sich die Pflege, weil sie dann auch nicht immer so viel Beutel wechseln muss. Mhm. Und wie immer Ruhe bewahren, abwarten und Anpassungen der Medikation an die GFR. Da gibt es ja auch super gute Tabellen mittlerweile. Dosing.de als Online-Plattform.
Mhm. Okay. Und Trinkmenge und sowas muss man auch anpassen, ne?
Absolut, ja. Deswegen immer hinterfragen, wie ist mein Volumenmanagement, braucht der wirklich so viel?
Mhm. Dann kann man bei einer Verbesserung der Retentionsparameter und der verbesserten Diureseleistung also auf jeden Fall drüber nachdenken, hast du ja auch gerade gesagt. Und gerade beim Anschließen an eine Hämofiltration und auch im Auslassversuch ist es ja, wie du gesagt hast, ganz wichtig, die Medikamente zu verändern. Antiinfektive Therapie, also wenn wir jetzt die Hämofiltration abgeschlossen, also vom Patienten wieder rausgenommen haben, die kann auch wieder verändert werden. Beziehungsweise muss auch vorher angepasst werden, im Zweifel an höhere Dosierungen. Auch muss man bedenken, dass man die Spurenelemente und Vitamine an der HF ersetzt und dann eben wieder absetzt, wenn man das Ganze rausnimmt. Und man muss daran denken, dass man Diuretika absetzt beim Anschluss an die Hämofiltration und wieder ansetzt im Verlauf, nachdem man Ruhe bewahrt hat, nach der RRT. Und man sollte auch die Aminosäuren ersetzen an der RRT und wieder eben absetzen, wenn wir das nicht mehr benötigen, weil dann ist es eben Volumen, was wir nicht brauchen, weil wir es ja gar nicht rausziehen. Und generell sollten natürlich nephrotoxische Medikamente, wenn möglich, insgesamt bei einem akuten Nierenversagen vermieden werden. Evelyn, ich hoffe, dass wir jetzt das Thema ganz gut angesprochen und abgerissen haben. Im Endeffekt wird man, im Endeffekt wird man nie alles besprochen haben in so einer kurzen Zeit, aber ich glaube, es ist schon insgesamt ein sehr guter Überblick. Und ich finde auch, dass uns gelungen ist, vor allen Dingen durch deine ganzen wunderbaren Ausführungen, den Bezug zur Praxis nicht aus den Augen zu verlieren. Also danke dafür, dass du das so wunderbar vorbereitet hast und dass du dir so viel Mühe wiedergegeben hast, unseren Hörerinnen die Nephrologie auch ganz nahe zu bringen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass wir heute nochmal darüber sprechen konnten und auch, dass wir immer die einzelnen prägnanten Dinge zusammengefasst haben. Ich glaube aber, wir brauchen trotzdem noch ein Codewort für dieses Thema. An was hast denn du gedacht?
Ich denke eigentlich immer Sonografie.
Alles klar, Sonografie ist das Passwort oder Codewort. Also danke, Evelyn, es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Leute auch ganz viel für die medizinische Praxis mitnehmen können. Dir gebühren wie immer die letzten Worte und danach auf geht's zum Strand, würde ich sagen.
Ich hoffe, ja. Wetter lässt es zu.
Sehr gut.
Letzte Worte, schwierig. Ich will erst mal sagen, vielen, vielen Dank für eure Arbeit und euer Engagement, dass ihr das immer so mega genial uns versucht, jeden Monat zu präsentieren und immer wieder so spannende Themen habt. Also ich bin gerne immer dabei, bei euren Podcasten zu hören, also als selber als Zuhörer. Und ich bin auch total überwältigt, dass ich dabei sein durfte, erneut. Und ich hoffe wirklich, dass es mehr praxisnah war und nicht so viel Theorie, dass viele was mitnehmen können für den Alltag auf Intensivstation und dass es dadurch einfach ein bisschen einfacher wird für die Kollegen und Kolleginnen.
Falls es Fragen gibt, Evelyn freut sich immer über sämtliche Fragen, was Nephrologie angeht. Also schickt die uns gerne zu, ich leite die alle weiter.
Und Sonografie.
Und Sonografie natürlich. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag am Meer und bei deinem Sonografiekurs. Du bist ja gerade im Norden unterwegs und vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.